Herzlich willkommen beim Fidelity Kapitalmarkt Podcast Spezial. Mein Name ist Carsten Röhmheld und heute begrüße ich Sie zu einer Sonderfolge mit einem prominenten Gast zu einem prominenten Thema. Es geht um die USA und der Gesprächspartner ist der Journalist Elmar Thewissen. Die meisten von Ihnen kennen sein Gesicht und seine Stimme vermutlich aus den Nachrichten, denn Elmar Thewissen berichtet seit vielen Jahren für das ZDF aus dem Studio in Washington und ist im Moment der wahrscheinlich bekannteste US-Berichterstatter im deutschen Fernsehen. Nun war Elmar Thewissen in Frankfurt beim Fidelity Finanztalk zu Gast. Nicht bei mir, sondern bei meinem geschätzten Kollegen Alexander Baryon. Die Audioaufnahme dieses Gesprächs können Sie hier in der Spezialfolge des Kapitalmarkt-Podcasts hören und ich empfehle Ihnen die kommenden 45 Minuten unbedingt. Elmar Thewissen schildert darin überaus plastisch, präzise und pointiert die wirtschaftliche und politische Lage in den USA. Er beschreibt die gesellschaftliche Zerrissenheit des Landes und warnt vor politischen Blockaden. Und er weiß, warum derzeit einiges für die Wiederwahl Joe Bidens spricht. Ein technischer Hinweis noch vorab zur Einordnung. Das Gespräch mit Elmar Thewissen hat am 23. Oktober stattgefunden. Drei Tage danach wurde Mike Johnson aus Louisiana zum neuen Sprecher im US-Repräsentantenhaus gewählt. Mit seiner Wahl endete die Blockade des US-Parlaments, das drei Wochen stillstand und nun endlich wieder handlungs- und entscheidungsfähig ist. Das zum Fortgang der Ereignisse nach der Aufzeichnung. Sie sehen, die Welt ist in schneller Bewegung. Für aktuelle Informationen empfehle ich Ihnen daher unsere vielen Formate im Web, die Sie über unsere Homepage fidelity.de erreichen können. Nun aber viel Spaß beim Zuhören und viele kluge Einsichten beim Fidelity Finanztalk mit Alexander Baryon und Elmar Thewissen.
Herzlich willkommen zum Fidelity Finanztalk über den Dächern von Frankfurt. Ja, ich freue mich sehr, verehrte Zuschauer, dass Sie heute mit dabei sind, dass Sie sich für den Fidelity Finanztalk interessieren. Wir haben heute einen der profiliertesten US-Berichterstattern im deutschen Fernsehen zu Gast, den Journalisten Elmar Thewissen. Ich darf ihn Ihnen kurz vorstellen. Elmar Thewissen leitet seit 4 Jahren das Studio des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ZDF in Washington. Über die Trump-Jahre hat er 2020 das Buch Die Zerstörung Amerikas geschrieben, in dem er beschreibt, wie sehr Amerika als Idee und Vorbild für die Welt gelitten hat, nachdem Trump die Grundprinzipien der liberalen Demokratie jahrelang mit den Füßen getreten hat. Und wir wollen heute mehr über die Lage, über die Aussichten für die USA erfahren und darüber, ob Elmar Thewissen sich heute bei seinen Analysen bestätigt sieht. Freut mich sehr. Herzlich willkommen, Herr Thewissen.
Ebenfalls freut mich sehr. Dankeschön.
Danke, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ja, wir tun dies, wir führen dieses Gespräch vor dem Hintergrund zweier Kriege und wir tun das vor dem Hintergrund, dass die Vereinigten Staaten Joe Biden erst vor wenigen Tagen wieder betont hat, wie ihre Verpflichtung aussieht, dass sie unerschütterlich an der Seite von der Ukraine und an der Seite von Israel stehen. Und wir tun das selbstverständlich auch vor dem Hintergrund der wirtschaftspolitischen Konsequenzen. Natürlich sind wir erschüttert über das Leiden in der Welt, aber wir möchten den Kontext herstellen zu dem, was das für den Kapitalmarkt bedeutet. Darüber wollen wir heute sprechen. Es geht also um Inflation, es geht darüber, wer welche Macht hat, es geht darüber, wer welchen Einfluss hat und es geht auch darüber, was das für die Kapitalmarktströme zu bedeuten hat. Und ich würde vorschlagen, Herr Thewissen, wir steigen gleich ein mit der ersten Frage. Jetzt ist es ja tatsächlich so, wenn wir jetzt mal so ein bisschen innenpolitisch an das Thema rangehen, dann haben wir in den USA ja gerade ein Thema, das so ein bisschen vorherrscht, das ist der Wahlkampf und der wird ja auch sehr stark momentan überschattet von der weltpolitischen Situation, die grausam ist, das muss man leider so sagen. Jetzt hat ja Joe Biden sehr stark sich dafür ausgesprochen, dass die USA ihren Platz an der Seite Israels hat und auch der Ukraine. Und so ein bisschen eine Frage, die sich aufdrängt in diesen Zeiten, wenn man so die Kakophonie der ganzen Stimmen hört aus den USA, ist das jetzt Joe Bidens Meinung, ist das die Meinung des Präsidenten oder ist das wirklich die Meinung der USA?
Also wir wissen aus Umfragen beispielsweise, dass etwa 70% der Amerikaner nach wie vor hinter der Unterstützung für die Ukraine steht. Wir wissen auch, dass gerade gegenüber Israel die Unterstützung in den USA extrem hoch ist. Aber es gibt eben abweichende Meinungen, und zwar sowohl in der Republikanischen Partei als auch in der Demokratischen Partei. Und der Präsident nutzt interessanterweise jetzt eben diesen Israel-Konflikt, den wir hier sehen, auch ein Stück weit als Hebel, um klarzumachen, hier geht es eigentlich um dasselbe. Hier geht es um den Kampf für die Freiheit, die Unterstützung für Demokratie, auch für Werte. Und das ist das Gleiche wie in der Ukraine. Und deswegen versucht er, seine Ansicht, nämlich dass sich die Welt befindet in einem tiefen Kampf zwischen Demokratie und Autoritarismus, dieses versucht er, den Menschen im Land zu vermitteln. Aber es hängt alles von den Ereignissen der nächsten Monate ab, ob er mit dieser Argumentation auch in der Wahl durchkommt.
Es ist interessant, wir haben ja ähnliche Entwicklungen, auch nicht nur in den USA, es gibt es ja in allen, eigentlich allen westlichen Ländern, haben wir das in Europa, haben wir ja ähnliche Diskussionen, auch hier in Deutschland. Wenn wir uns jetzt allerdings die USA angucken, da haben wir ja auch ein kleines Problem im Repräsentantenhaus, zumindest zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung. McCarthy wurde ja historisch beispiellos abgewählt aus den eigenen Reihen. Schwächt das nicht die Gesamtsituation? Ich meine, es geht um den Haushalt, es geht um unterschiedliche politische Interessen. Ich habe manchmal nicht den Eindruck, dass es so sehr wirklich um Weltpolitik geht, sondern eher um, wer hat wann die Macht? Also welches Problem kommt da gegebenenfalls auf uns zu?
Ich glaube, das ist fast untertrieben, es ein kleines Problem zu nennen. Es ist im Grunde genommen eine Handlungsunfähigkeit einer Supermacht, USA, die nach wie vor weltweit notwendig ist, um in Konflikten eben ein Stück weit auch Stabilität zu geben. Und da gibt es im Repräsentantenhaus eine winzig kleine Gruppe von Menschen, die in der Lage sind, das sind die Radikalen innerhalb der Republikanischen Partei, alles zu lähmen. Es gibt eine absolute Unfähigkeit zu handeln. Und interessanterweise durch den Konflikt in Israel wird das jetzt umso offenbarer. Das heißt, die Republikanische Partei demonstriert Regierungsunfähigkeit, Handlungsunfähigkeit. Und solange sie das tut, sammelt sie eifrig Minuspunkte, sicherlich auch bei den Wählern im Hinblick auf die Wahl im nächsten Jahr. Der amerikanische Präsident nutzt das. Er hat ein riesiges Hilfspaket vorgeschlagen, über 100 Milliarden Dollar, die es geben soll, 61 Milliarden für die Ukraine, 14 Milliarden für Israel, dann auch noch Gelder für den Mauerbau. Also er setzt sehr geschickt die Republikaner unter Druck, doch endlich zu Potte zu kommen und sich darüber klar zu werden, ob die persönlichen egoistischen Animositäten die Hauptrolle spielen sollen oder ob man etwas für das große Ganze tun sollte.
Wenn ich das so höre und Ihnen zuhöre, dann kann man ja fast den Eindruck haben, dass man zumindest, wenn man sich die Situation mit Trump anschaut, fast dankbar sein muss, dass sich die Dinge so entwickeln, weil es die Wiederwahl von Trump unwahrscheinlicher macht. Ist das eine richtige Einschätzung?
Ich glaube, das stimmt. Also es hat so eine Art disziplinierende Wirkung, dass die Republikaner sich endlich mal überlegen müssen, was für eine Partei wollen sie eigentlich sein? Eine Partei, die immer gegen alles ist oder steht sie auch für etwas? Es war immerhin ja mal die Partei von Ronald Reagan, der den Kampf für die Freiheit in der Welt postuliert hat, Amerika als die leuchtende Stadt auf dem Hügel beschrieben hat. Und die Republikaner müssen sich heute fragen, sind sie diese Partei noch? Und der Israel-Konflikt, der Ukraine-Konflikt, das sind gewissermaßen die Hebel, die Joe Biden jetzt nutzt, um den Wählern auch klarzumachen, hey, sind wir noch das Amerika, das Vorbild ist für alle Welt, das unverzichtbar ist, wie die Amerikaner das in ihrem Selbstverständnis sehen? Oder sind wir im Grunde genommen wie jede andere Nation, die sich in egoistischen Streitereien am Ende spaltet?
Das ist ein interessanter Aspekt, denn der Selbstanspruch, den ja die USA an sich selber hat und den ja auch Joe Biden als Präsident immer wieder postuliert, ist ja, dass es die wichtigste Nation zumindest der freien Welt ist, wenn nicht global. Wenn man so ein Selbstverständnis hat, gibt es dann da irgendwie eine gewisse Form von Selbstkritik oder Selbstwahrnehmung, wie gerade die USA wirkt? Also gibt es so praktisch die Reflexion von außen auf das Geschehen oder sind die schon sehr mit sich selbst beschäftigt?
Also sie sind in den letzten Jahren natürlich auch unter Trump extrem mit sich selbst beschäftigt gewesen. Und denen war gerade unter Trump der Rest der Welt egal. Donald Trump hat ja im Grunde genommen die Beziehungen zu anderen Staaten, die Bündnisse eher als etwas gesehen, wo man Geschäfte mitmachen kann. Die Stationierung von US-Soldaten in Deutschland sollte bezahlt werden oder auch in Südkorea und in anderen Ländern. Das heißt, wie kann man den besten Deal draus machen? Das war die Trump-Linie. Aber ich glaube, es ändert sich gerade wieder ein Stück weit, weil auch Amerika erkennt, dass es einen großen Gegner hat in der Zukunft. Das ist China. als das Land, das mit einem ganz anderen System, nämlich dem Autoritarismus, den Menschen in der Welt versucht klarzumachen, hey, das ist der bessere Weg, das bietet mehr Stabilität, mehr wirtschaftliche Perspektiven als die liberalen Demokratien, die in Streit und in ja auch das zerfallen, was wir da am 6. Januar 2021 am Kapitol gesehen haben. Und ich glaube, dass mehr und mehr auch in den USA, das mag ein bisschen naiv und idealistisch klingen, doch auch die Leute wach werden. Und das sehen wir in den Wahlergebnissen. Bei den letzten Zwischenwahlen haben die Demokraten, die Partei des Präsidenten, überraschend gut abgeschnitten. Anders als sonst bei Zwischenwahlen. Und ich glaube, dass Menschen ins Nachdenken gekommen sind, ob Amerika noch in der Lage ist, die große Supermacht zu sein, die, ich sag mal, die Pax Americana, mit allen Positiven, natürlich auch mit den negativen Dingen, weiterhin als die Führungsmacht in der Welt darstellt.
Ich würde gerne noch so ein bisschen auf die Stimmung eingehen, auch auf die Stimmung vom Land. Jetzt ist es ja auch so, dass wir auch Kollegen haben, die in den USA arbeiten, als internationales Unternehmen. Und was ich so ein bisschen mitkriege in den Gesprächen ist, ich weiß nicht, ob ich mich da täusche, aber zum ersten Mal kriege ich auch sowas mit wie eine Genervtheit und eine gewisse Sorge und Angst vor dem, was in der Zukunft ist. Das fand ich jetzt tatsächlich vor 5 Jahren beispielsweise noch nicht so ausgeprägt. Würden Sie das unterstützen oder bilde ich mir das ein?
Ich glaube, das gibt es. Man hat natürlich in den USA wirtschaftlich Abstieg erlebt in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, nach der Wirtschaftskrise 2008, Wirtschafts- und Finanzkrise. Man hat die Trump-Jahre erlebt, die auch politische, innenpolitische Unsicherheiten gebracht haben. Und jetzt, und das ist meine Erfahrung bei Reisen durchs Land, tut sich was im positiven Sinne. Es sind riesige Investitionen im Gange, auch durch dieses Inflation Reduction Act, also diese Investitionen von der Bundesregierung, die in die Infrastruktur geht, die in die Transformation zu erneuerbaren Energien geht. Das schafft de facto Arbeitsplätze. Also auf einmal hat man das Gefühl, es steht wieder mehr auf dem Spiel. Man könnte das, was gerade an, ich sag mal, zarten Pflänzchen wächst, könnte ganz schnell wieder verloren gehen, je nachdem, wie die politische Entscheidung bei der Präsidentschaftswahl ausgeht.
Okay, also im Prinzip ist so ein Gespür da, es geht um was jetzt gerade.
Genau, und es ist eigentlich wie beim letzten Mal, wo Joe Biden das allen gesagt hat, hier, das ist eine Schicksalswahl für die USA. Hey, jetzt stehen wir schon wieder vor so einer Schicksalswahl im nächsten Jahr. Aber anders als beim letzten Mal gibt es jetzt tatsächlich etwas, was man verkaufen kann als, hey, das steht auf dem Spiel, das kann man ganz schnell wieder verlieren, wenn man eben die falsche Wahlentscheidung trifft.
Und dieses Narrativ verfängt, also ich denke jetzt beispielsweise auch an solche Sachen wie Medicare oder das ganze Thema rund um das Gesundheitswesen, das ist ja aus europäischer und gerade auch aus deutscher Sicht unvorstellbar, was in den USA als normal gilt mit Gesundheitsversorgung. Unermesslich teuer, sich medizinisch versorgen zu lassen. Viele, viele auch Gutverdiener haben keine adäquate Sozial- oder Gesundheitsabsicherung in den USA. Inwiefern haben denn solche Aspekte Einfluss auf die Stimmungslage und auch auf die politische Meinungsbildung?
Also wenn wir uns jetzt die Umfragewerte ansehen momentan, da liegen ja Trump und Biden in der Frage, wer soll Präsident werden, eigentlich Kopf an Kopf. Bei den Zustimmungswerten für den Präsidenten Joe Biden sehen wir auch, das ist eine ziemlich niedrige Zustimmungsrate. Im oberen 30er oder im unteren 40er Bereich. Das heißt im Grunde genommen, das, was gerade in Bewegung gekommen ist im Land, schlägt sich nicht nieder in den Werten für den amerikanischen Präsidenten. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn das so bleibt, wenn die Wirtschaft, das, was an Fortschritt da ist, bei den Menschen nicht ankommt, wenn sie zum Beispiel nicht merken, dass das, was der Präsident mit durchgesetzt hat, dass beispielsweise Medikamentenpreise neu verhandelt werden, dass beispielsweise Insulin nicht unendlich teuer sein darf, sondern eine Deckelung bekommt, was Insulin kosten darf beispielsweise. Wenn das bei den Menschen nicht ankommt, dann bedeutet es am Ende, dass Biden es schwer haben wird, wiedergewählt zu werden, weil in Amerika gilt eigentlich immer, wir erinnern uns an Bill Clinton, it's the economy, stupid, am Ende immer die Frage, wie die Wirtschaft im Lande halt läuft.
Ja, ja. Auch da gibt es ja eigentlich Parallelen zum europäischen Kontinent. Also das Gefühl, dass auch was bei mir ankommen muss als Wähler, ist ja etwas, was auch hier Leute umtreibt bei der politischen Meinungsbildung. Ist es also tatsächlich mehr das, was bleibt hängen, als dieser ewige Kampf Sozialismus versus Kapitalismus, der ja immer wieder auch bedient wird, auch von, gerade auch von den Republikanern?
Am Ende ist es tatsächlich immer das, was bei den Menschen im Portemonnaie ankommt, wie die aktuelle eigene Situation empfunden wird. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, wir haben momentan eine Inflationsrate, die ja alle trifft, die deutlich niedriger ist als vor einem Jahr, aber eben immer noch bei 3,8% liegt. Wir haben eine Arbeitslosenrate von etwa demselben, 3,7-3,8% etwa. Die Arbeitslosenrate, auch wenn sie extrem niedrig ist, ist nicht das Entscheidende, weil die Zahl der Arbeitslosen ist dann eben relativ gering, die unzufrieden sein könnte. Das, was alle trifft, ist die Inflation. Und solange Preise an der Tankstelle, Nahrungsmittelpreise eben noch als hoch empfunden werden, ist das das Entscheidende möglicherweise an der Wahlurne und nicht die Frage, ob vielleicht in meiner Gegend gerade eine Batteriefabrik gebaut worden ist, Menschen wieder Arbeit finden und besser bezahlt werden als vorher. Ich glaube, es braucht noch eine Weile, bis das wirklich durchschlägt und auch eine positive Stimmung im Land erzeugt.
Wie reagieren denn Ihre Gesprächspartner in Amerika? Sie wohnen ja auch direkt in Washington, D.C., wenn Sie ihnen erzählen, was ein Liter Benzin hier in Deutschland kostet.
Da sind die natürlich erstaunt und klagen trotzdem, wie unendlich teuer das in Amerika sei. Aber es ist natürlich immer noch ein Treppenwitz. In Amerika ist Benzin sehr günstig, ist Energie, Strom sehr günstig. Und hier sehen wir auch einen großen Unterschied. Wir haben extrem günstige Energie in den USA, die befeuert natürlich jetzt auch die gerade anlaufende wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben eine Wachstumsrate von 2,2% etwa in den USA, während hier, sieht man nach Deutschland, wir Minuswachstum haben, also Rezession. Und da kommt man schon in Amerika auch zu dem Schluss, hey, ihr in Europa, ihr müsst euch am Riemen reißen, ihr müsst wieder mehr vorankommen, weil Deutschland ist die aus amerikanischer Sicht wichtigste Wirtschaftsnation in Europa.
Und sie krankt. Ja. Ich glaube, das ist nicht nur eine Reflexion der Amerikaner auf Deutschland. Kann man das an dieser Stelle, glaube ich, so sagen? Ich komme gleich da noch mal ein bisschen näher drauf, interessiert mich sehr. Vielleicht aber noch mal ganz kurz zum Abschluss von diesem Themenbereich Innenpolitik, Wahlkampf. Einfach auch an jemanden, der wirklich hautnah dabei ist. Was passiert denn gerade in den USA? Also ich möchte jetzt mal so ein Stichwort reingeben wie Don't Say Gay-Gesetz aus Florida. Projekte, die still liegen. Also da ist auf der einen Seite viel positiver Aktionismus, Inflation Reduction Act, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Auf der anderen Seite gibt es da Diskussionen auf einer Ebene, von denen man eigentlich nicht glaubt, dass sie irgendeinen Mehrwert in einem politischen oder gesellschaftlichen Kontext bieten können. Und auch tatsächlich in einer Art und Weise konfrontativ vorgetragen, der zumindest irritiert. Oder wird es übertrieben in den Medien?
Nein, ich glaube, es wird nicht übertrieben. Es ist sogar eine Gefahr für die amerikanische Demokratie, dass die Republikaner versuchen, den Menschen einzureden, weil auch die Stimmung nach wie vor nicht optimal ist, dass das, was in Amerika schlecht ist, an den Demokraten liegt, dass man sich zurücksehnen sollte nach einem Amerika wie vor 30, 40, 50 Jahren. Und das ist verbunden auch mit den Werten von damals, die nicht mehr zeitgemäß eigentlich sind. Aber es wird den Menschen so verkauft, hey, es wird alles besser, wenn wir wieder zurückgehen, auch was beispielsweise den Umgang mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften angeht, den Umgang mit was für Bücher beispielsweise Kinder in den Schulen zu lesen bekommen. Und wir haben Landkreise, in denen de facto Bücher, die Klassiker sind, Fänger im Roggen von J.D. Salinger oder To Kill a Mockingbird oder andere Dinge, verboten werden in den Schulbibliotheken, in den öffentlichen Bibliotheken, weil man der Meinung ist, das sei zersetzend, das würde zur Schwächung Amerikas beitragen. Ich glaube, das Gegenteil ist eigentlich der Fall, nämlich dass die Einschränkung der Vielfalt zu einer Schwächung Amerikas beiträgt. So, und deswegen ist am Ende entscheidend, wir kommen immer zum gleichen Punkt zurück, wenn es den Menschen besser geht, wenn die Stimmung besser wird, wenn die Wirtschaft läuft, wenn Jobs entstehen, wenn eben auch die Gehälter ein Stück weit wachsen, dann verschwindet die Unzufriedenheit. Und ich glaube, dann ist auch der fruchtbare Boden kleiner für den Trumpismus. Und wenn man mich jetzt fragen würde, wer gewinnt die Wahl? Wir haben schon mal falsch gelegen, damals 2016. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, die Chancen für Donald Trump, noch mal gewählt zu werden, sind deutlich geringer. Das hat damit zu tun, dass viele doch auch das Gefühl haben, den will man nicht mehr. Das ist zu viel Drama, zu viel Unsicherheit, zu viel Unruhe im Land. Und wenn es jemand anders würde innerhalb der Republikanischen Partei, Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der für all diese Dinge wie Einschränkung gleichgeschlechtlicher Beziehungen, Bücherverbote etc. steht, wenn es dieser würde, dann fehlen ihm die, die sagen, Donald ist der Einzige und wir wollen keinen anderen. Also die Chancen für Joe Biden und die Demokraten stehen momentan jedenfalls ziemlich gut.
Also es ist ein bisschen eine komische Frage, weil hier auch, jetzt sitzen hier auch zwei Männer im Gespräch, aber ist das auch sowas? Spitzt sich so ein bisschen zu auf ein Duell von zwei wirklich alten weißen Männern?
Oh ja, also wir haben überwältigende Zahlen bei Demokraten und Republikanern und in der gesamten Bevölkerung, dass die sagen, die sind zu alt. Biden ist 80. Wenn der eine zweite Amtszeit beendet, wäre der 86 Jahre alt. Donald Trump ist 76. Also die überwältigende Mehrheit sagen, eigentlich wollen wir von den alten Leuten nicht vertreten werden. Aber zur Ehrlichkeit gehört eben dazu, dass bei der Republikanischen Partei Donald Trump so weit vorne liegt, dass ein Wechsel, ein Generationswechsel unvorstellbar ist momentan. Und bei der Demokratischen Partei zwar ein paar gute Leute sind, Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan beispielsweise, Roy Cooper, der Gouverneur von North Carolina beispielsweise, das sind gute Leute, die in Zukunft Chancen haben, die Demokratische Partei nach vorne zu bringen. Aber Joe Biden verkörpert gewissermaßen die einzige Person innerhalb der Demokratischen Partei, die es schafft, die verschiedenen Flügel zu einen, die es schafft, im Grunde genommen auch die alte Basis der Demokratischen Partei, die Gewerkschaften, wieder hinter sich zu versammeln bei dieser nächsten Wahl. Und ehrlicherweise, wenn wir ihn erleben, in Pressekonferenzen, in Interviews, wenn wir mal ein bisschen näher dran sind, haben wir schon das Gefühl, ja, der ist alt, der ist zerbrechlich körperlich. Aber geistig ist er, auch wenn er sich mal verhaspelt, auch wenn er mal was vergisst, ist er eigentlich sehr fit und treibt die Opposition, die Republikanische Partei in vielen Punkten vor sich her.
Es ist interessant, dass Sie das sagen, auch fairerweise ein Stück weit beruhigend, denn was sich über die Kamera manchmal transportiert, ist schon wirklich ich meine es gar nicht despektierlich, aber einfach ein Mann, den man auch ansieht, dass er eben nicht mehr 20 ist, ne?
Und sie haben immer Angst, wenn er beispielsweise die Gangway am Flugzeug runterkommt, ob er jetzt stürzt. Und ehrlicherweise, man stelle sich vor, das passiert innerhalb der nächsten Monate bis zur Wahl, dann ist schwer zu sagen, wie das ausgehen würde. Aber trotzdem, das Pensum, das er absolviert, die Auftritte, die er hinlegt, die Rede gerade zu dem Israel-Konflikt, wahrscheinlich die beste und größte Rede, die er in seiner Präsidentschaft gehalten hat, demonstriert den Amerikanern auch ein Stück weit, ich sag mal, Verlässlichkeit. Da ist einer, dem man wohl vertraut. Und das gilt nicht nur innerhalb der Demokratischen Partei, sondern bei den Moderaten, bei den Unabhängigen in den USA, die am Ende die Wahl entscheiden, gibt es auch das Gefühl, das ist gar nicht so schlecht, wenn das bei dem weiter in den Händen bleibt.
Das hatten Sie ja gerade schon angedeutet oder angesprochen, den Israel-Konflikt. Das ist natürlich grausam und dramatisch. Aber es hat natürlich auch Einfluss auf die Kapitalmärkte und auf die Geldströme, wie jeder Konflikt, der vielleicht nochmal ganz besonders. Ich werde das auch nochmal beleuchten mit Carsten Röhmheld. Hören wir dann auch gleich im anschließenden Kapitalmarktgespräch. Wenn wir jetzt mal auf die USA gucken und die Wirtschaftskraft der USA, dann sind es ja weniger diese Aspekte, sondern da ist ja vor allem der von Ihnen angesprochene Inflation Reduction Act, der momentan gerade für sehr, sehr viel Wirbel und Aufwind sorgt, im positiven Sinne. Und es ist in der Tat tatsächlich eine Art Konjunkturprogramm, die daherkommt, wenn ich das so sagen darf, unter dem Deckmantel von Klima- oder CO2-Reduzierung. Und Inflationsreduzierung, aber in Wirklichkeit viel, viel mehr Industrie ausrichtet in zukunftsorientiertere Produktionsweisen. Zwei Fragen dazu. Die erste Frage ist, verstehen die Amerikaner, dass sie da gerade wirklich was Großes machen? Und machen sie was Großes? Fragezeichen. Und das Zweite ist, wer zahlt das eigentlich? Denn wir haben ja vor allem hier aus deutscher und europäischer Sicht immer wieder die Diskussionen, wer zahlt eigentlich für diese ganzen Klimaschutzmaßnahmen, wer soll sich das leisten? Aber am langen Ende sind es doch immer die gleichen, nämlich die Steuern zahlen.
Also zunächst mal ist ja der Name schon eine Mogelpackung, Inflation Reduction Act, wenn man so viel Geld im Grunde genommen in die Wirtschaft pumpt. Aber es scheint zu funktionieren und das ist das Verrückte. Ökonomen in den USA, und ich bin kein Ökonom, ich habe vergleichsweise wenig Ahnung davon, aber wenn man denen Glauben schenkt, wie einem Paul Krugman oder anderen, die sagen, hey, vielleicht ist hier gerade das Ei des Kolumbus gefunden worden, wie man das, was notwendig ist, um Wirtschaft zu stabilisieren, um die Industriebasis auch wieder auszubauen, um Stärke auch langfristig wieder zu haben, zu kombinieren mit etwas, was die Transformation schafft, die dringend notwendig ist, um gegen den Klimawandel gegenzuhalten. Und in der Tat hat man den Eindruck, das gelingt gerade. Das haben die anderen, die Republikaner, ein bisschen despektierlich als Bidenomics so ein bisschen heruntergemacht. Und Joe Biden sagt auf einmal, super, lass es uns so nennen, Bidenomics. Die anderen haben den Namen ja gewählt. Und das funktioniert. Und ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn Sie nach Ohio gehen, wie wir das getan haben, und Sie sehen Gebiete, in denen vor 5 Jahren noch Verzweiflung herrschte, weil halt die Industriebasis erodiert ist, weil die Leute keine Arbeit, keine Perspektiven hatten, weil man weit wegziehen musste, um überhaupt eine Perspektive auch für seine Familie zu haben. Da entstehen Batteriefabriken, Elektroautofabriken, Halbleiterfabriken zurzeit gerade. Alles natürlich mit angeschoben durch den Inflation Reduction Act, den Chip Act und eben andere Regierungsmaßnahmen. Und da entstehen Arbeitsplätze. Die sind besser bezahlt. Sie gehen da an die Community Colleges in dieser Region und erleben junge Leute, die ausgebildet werden für diese Zukunftstechnologien. Sie können künstliche Intelligenz mittlerweile am Community College in Phoenix, Arizona beispielsweise studieren. Also die werden ausgebildet und haben damit eine bessere Perspektive, als ihre Eltern sie hatten. Oder sie gehen nach Louisiana, wo die Werftindustrie ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor war, in der Öl- und Gasblüte natürlich Hochkonjunktur hatte und danach den Niedergang erlebt hat. Und jetzt auf einmal wieder Schiffe gebaut werden ohne Ende. Warum? Weil Wartungsschiffe, riesige Pötte gebraucht werden, um die Offshore-Windanlagen in den USA zu warten. Da sind gerade Aufträge in der Pipeline von etwa 100 großen Schiffen, die da gebaut werden. Das bedeutet Arbeitsplätze. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Ökonomen in den USA sagen, hey, das ist vielleicht der Weg, wie wir aus dem, was notwendig ist, Transformation, die wirtschaftliche Stabilisierung hinbekommen, die notwendig ist, um langfristig weltweit auch im Wettbewerb, gerade auch mit China, zu bestehen.
Aber Zahlen tun es doch am langen Ende, die Menschen, die einen Arbeitsplatz haben und Steuern zahlen.
Das würde man sagen, weil natürlich die staatlichen Gelder in diese Wirtschaft gepumpt werden. Aber dazu eine Zahl. In den USA hat der Inflation Reduction Act private Investitionen von $285 Milliarden innerhalb, er ist seit Anfang des Jahres erst in Kraft, innerhalb dieser 10, 11 Monate getriggert. Das heißt also, Industrie investiert in genau diese Zukunftstechnologien. Und am Ende ist das, was dadurch reinkommt, durch Steuereinnahmen, durch auch das, was die Menschen konsumieren, etwas, was man natürlich gegenrechnen muss. Ob das sich am Ende aufgeht, werden wir sehen. Nur die Wirtschaftsdaten in den USA weisen momentan darauf hin, dass es funktioniert.
Ja, absolut. Und zumal ja auch zum Leidwesen des einen oder anderen europäischen Politikers, der ja feststellen muss, dass auch in Deutschland Industrien abwandern nach USA, weil die Bedingungen da offensichtlich freundlicher sind.
Wir haben ja die German-American Business Chamber, die Handelskammer in den USA, die Umfragen gemacht hat unter den deutschen Unternehmen, die in den USA tätig sind. Und in den Umfragen sehen wir, ja, die sind alle begeistert, dass sie jetzt in Amerika mehr investieren, ausbauen können und wachsen können, während Europa vielleicht den Nachteil hat. Aber wir hatten ja gerade vor ein paar Tagen jetzt vom Sachverständigenrat hier in Deutschland gemeinsam mit den französischen Pendant die neuen Zahlen, die sagen, dass der Einfluss, die Wirkung des Inflation Reduction Acts auf Europa im negativen Sinne sehr gering ist. Eigentlich sehr gering, weil das Volumen, nämlich 900 Milliarden in der Spitze bis zum Jahr 2031, gar nicht so wahnsinnig viel ist. Das heißt also im Umkehrschluss, das, was Politiker immer sagen, das sei ganz schrecklich, was der Biden da macht. Und das würde Europa benachteiligen bis zum Abwinken, sagen die Amerikaner, und sagen teilweise ja auch Experten hier in Deutschland, das ist gar nicht so. Lass es uns lieber verstehen als ein Ansporn, damit Europa, damit Deutschland eben mehr tut, weil zum Beispiel die Benachteiligung durch den Inflation Reduction Act für Elektroautos, was ja ein großer Streitpunkt ist zwischen den Europäern und den USA, da hat man ja eigentlich eine Einigung vor ein paar Monaten gefunden, aber die Deutschen und die Europäer kommen nicht zu Potte, die Rahmenbedingungen entsprechend zu verändern und anzupassen, damit eben das, was man vereinbart hat, nachher zum Vorteil auch der europäischen Autoindustrie umgesetzt werden kann.
Also Sie sprechen da ja was an, was das ist einem ja sehr bekannt, wenn man im Herzen Europas sitzt, eine gewisse Regulierungsflut. Jetzt muss ich allerdings auch feststellen, wenn man mal so reinguckt, auch die USA sieht sich jetzt zunehmend von Regulierungen betroffen. Da gibt es ja auch einen ganzen Wust an Dingen, die da eingehalten werden müssen. Und Geschäftsmodelle kommen ja auch da unter Druck. Wo ist der entscheidende Unterschied? Also sind die einfach cleverer in der Art und Weise, wie reguliert wird, oder können sie es besser verkaufen? Oder ist vielleicht die Stimmung im Land grundsätzlich kulturell einfach mehr auf Fortschritt und auf wir packen das ausgerichtet?
Ich glaube, es ist genau dieses, was man immer mal gerne beschreibt. So, die Amerikaner schauen auf ein Glas immer, in dem Wasser ist, als halb voll, während wir Europäer und Deutsche vielleicht ein Glas immer als halb leer schon ansehen. Das heißt also so eine etwas optimistischere Grundstimmung, dass man, lass uns mal rangehen. Ich will auch dafür ein Beispiel nennen. Wir waren in Texas unterwegs. Wer weiß schon, dass Texas mitführend ist bei erneuerbaren Energien. Windenergie, Solarenergie. Da steht der größte Windpark der Welt, steht in Texas, nicht in Kalifornien, wie viele denken. Und dann redet man mit den Ranchern, auf deren Land diese Windräder stehen. Und die sagen, Klimawandel, das ist mir egal, damit habe ich nichts zu tun. Ich will hier nicht durch diese Windräder jetzt den Klimawandel bekämpfen. Ich will Geschäfte machen. Ich will wirtschaftliche Perspektiven haben. Und die sind begeistert, dass die Windräder auf ihrem Land stehen, weil sie dadurch ihre Ranches erhalten konnten. Sie dadurch Geld einnehmen natürlich, dass sie investieren konnten in moderne Erntemaschinen, die ihnen unterm Strich es viel effizienter machen, ihre Farm, ihre Ranch auch weiter zu betreiben. Mit anderen Worten, es stecken wirtschaftliche Vorteile eher darin, für die Menschen an dieser Transformation mitzumachen. Und dann spielt dieses Ideologische, wir müssen das Klima retten, nicht die Hauptrolle, sondern es spielt die Hauptrolle, was habe ich persönlich davon? Und deswegen scheint das in den USA ganz gut zu funktionieren.
Das ist vielleicht ein Schlüssel, ne? dass man das eine eben mit bedient und mitnimmt, aber es nicht zum Fokus der Politik in der Argumentation macht, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist.
Genau, wenn du den Menschen überzeugen willst, dass etwas für ihn richtig und wichtig ist, dann zu sagen, ja, wir müssen, weil ideologisch gesehen und so weiter, ist es schwieriger, als wenn ich sagen kann, hey, wenn wir das machen, dann generiert das nicht nur für dich selber Einnahmen, sondern auch hier für die Gegend Steuereinnahmen. Und wir sind da durch die Gegend in Texas bei Sweetwater gefahren, wo sie auf einmal überall neue Schulen sehen. Und damit meine ich überall. Also sie sehen fast in jedem Landkreis neue Schulen, hochmoderne Gebäude mit Sporteinrichtungen, dem großen Leichtathletikplatz und Basketball und Tennis und alles. Und das alles finanziert aus den Steuereinnahmen durch die erneuerbaren Energien, die da befeuert werden. Und ich glaube, dann fängt die Musik an zu spielen. Dann verstehen die Leute, dass Transformation etwas Positives ist und unterm Strich so ein bisschen ein Konjunkturprogramm.
Jetzt hat ja die USA einen riesen Vorteil, weil sie natürlich einen unglaublich riesengroßen Binnenmarkt hat. Ja. Also einfach ein großes Land und auch solvent. Also da gibt es schon durchaus viele, viele reiche Menschen. Auch vielen, denen es gar nicht gut geht, aber eben auch viele, die Geld ausgeben können. Gibt ja aber auch das Konzept von Friendshoring. Also dass man praktisch sich im Export und in der Art und Weise, wie man mit dem Ausland zusammenarbeiten will, weniger dann orientiert, wer nah dran liegt, sondern eher, wer gleiche Werte teilt. Also, ja, dass man sich an die Länder wendet, die die gleichen Freiheitswerte teilt oder zumindest die gleichen ökonomischen Grundprinzipien teilt. Ist das auch etwas, wo wir von den USA lernen können?
Also die USA und gerade Joe Biden, die Regierung treibt das massiv gerade voran. Und ehrlicherweise hat das auch ein Stück weit damit zu tun, dass sie aus Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. Biden und seine Leute waren ja 8 Jahre im Amt unter Barack Obama und haben gelernt, haben eine Menge Fehler gemacht und haben geübt in der Zeit und haben in den 4 Jahren, in denen sie eben nicht im Amt waren, sich Konzepte überlegt. Wie kann man das eine, Stabilisierung der Wirtschaft im Land, mit dem anderen, nämlich Bündnisse voranzutreiben, die Welt ein Stück weit sicherer zu machen für Demokratien. Wie kann man Werte mit dem wirtschaftlichen Vorteil verbinden? Und Joe Biden ist derjenige, der sowohl in Asien als auch in Afrika diese Bündnisse massiv vorantreibt. Den Indo-Pacific Economic Forum, wo halt über 20 Staaten aus der indopazifischen Region beteiligt sind. Er lädt die Anführer Afrikas, der Länder Afrikas nach Washington ein, über 2 Tage, ein Riesengipfel. Das macht China natürlich auch. Aber die USA versuchen aufzuholen, was China auch vorgemacht hat, nämlich diese Bündnisse zu schmieden. Und zwar nicht mit dem ideologischen Anspruch. Hey, ihr müsst dann eure Regierung oder euer System so umstricken, dass alle Menschenrechte, alle Bürgerrechte und all das gewährleistet ist, sondern wir verständigen uns auf ein paar Grundprinzipien, demokratische Grundprinzipien, aber sorgen dafür, dass beide Seiten Vorteile davon haben, auf Augenhöhe. Und wenn dann beispielsweise ein Land wie Ruanda auf einmal beteiligt ist am Weltraumprogramm der nächsten Mondlandung, die stattfinden soll in ein paar Jahren, dann zeigt das im Grunde genommen, dass Amerika es versucht, anders als früher zu machen, nämlich auf Augenhöhe mit diesen Staaten Bündnisse zu gründen, zum eigenen wirtschaftlichen Vorteil, aber auch zu deren wirtschaftlichen Vorteil.
Es ist im Prinzip ein Konzept, bei dem Basispragmatismus maximal geleveraged wird bis in die höchsten Ebenen. Das geht natürlich auch zulasten der einen anderen klaren Werteabgrenzung. Das muss man vielleicht fairerweise dazu sagen.
Absolut.
Aber es ist vielleicht ein sicherer Weg auf Sicht gesehen, auf die Zukunft gesehen.
Es ist ja am Ende die Frage, ob sich dieses freiere demokratische System langfristig durchsetzt auf diesem Wege. Weil natürlich Länder, die in den vergangenen Jahrzehnten im globalen Süden benachteiligt worden sind und auch noch weiterhin benachteiligt werden, sagen, hey, ihr habt gut reden da im Westen. Ihr wollt uns jetzt die ganzen Auflagen machen in Sachen Kampf gegen den Klimawandel und so weiter. Aber wir haben die Chance, die ihr hattet, nämlich wirtschaftliche Entwicklung für unsere Bevölkerung voranzutreiben, die haben wir nicht gehabt. Ihr hattet freie Bahn und konntet verschmutzen bis zum Abwinken. Wir sollen jetzt die Entwicklung immer schön koppeln an, wir dürfen nichts machen, was dazu beiträgt.
Ja, gleichwohl sieht sich ja die USA schon, also zumindest in meiner Wahrnehmung, vielleicht täusche ich mich, dann korrigieren Sie mich, also schon so als hegemoniale Macht, ja, also absolut.
Absolut. Es ist die aus ihrer eigenen Sicht, aus ihrem Selbstverständnis, die unverzichtbare Nation. Sie glauben, dass die Pax Americana, das amerikanische Jahrhundert auch in diesem Jahrhundert sich fortsetzen muss, weil nur so die Welt im Grunde genommen nicht in die ja multilateraler wird, multipolarer wird, diese Welt am Ende dann untergeht, braucht es ein starkes Amerika, das glauben die fest. Aber sie merken natürlich, dass sich andere zusammentun, dass andere auch, wie soll man sagen, selbstbewusster geworden sind.
Wir sehen BRICS-Plus-Staaten.
Die BRICS-Plus-Staaten. China versucht gerade eine Art Gegenbündnis zum G20 aufzumachen mit der BRICS. Xi Jinping ist beim G20-Gipfel, bei dem wir waren, in Indien nicht erschienen. Ein Affront gegenüber Modi, verrückterweise der ja auch Teil der BRICS-Staaten ist. Also ob das so clever war, muss Xi Jinping selber wissen. Aber er versucht, eine Konkurrenzveranstaltung aufzumachen. Und das wird sehr spannend zu sehen sein, inwieweit die großen Industrienationen verstanden haben, dass sie den globalen Süden sehr intensiv mit am Tisch haben müssen, dass sie gemeinsame Entscheidungen für die Zukunft fällen müssen, damit eben nicht aus den BRICS-Plus-Staaten am Ende das große, starke Bündnis der Zukunft wird.
Wie sehr kratzt denn China am Selbstwert der Amerikaner? Weil es ist ja ganz offensichtlich so, dass es ohne China nicht mehr geht. Oder vielleicht überspitzter formuliert, nichts geht mehr ohne China. Und das kann ja eigentlich so im Selbstempfinden der USA nicht gut tun.
Das ist so. Man sieht das sogar in Umfragen, dass in den USA China, wenn man nach China fragt, negativ konnotiert ist, aber mit einem großen Bewunderungsfaktor. Also dass normale Amerikaner, Durchschnittsamerikaner sagen, Hut ab, dass die das schaffen, so stark zu sein, so mächtig zu sein, wirtschaftlich so einflussreich. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass China nach der Finanzkrise für viele westliche Staaten auch der Notanker war, durch Investitionen dazu beigetragen hat, dass man aus der Krise wieder rauskam. Da gibt es eine Bewunderung, aber man fühlt sich auch bedroht, weil Arbeitsplätze nach Asien, vor allen Dingen auch nach China abgewandert sind. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo man auch eine militärische Bedrohung, eine Bedrohung für amerikanischen Einfluss in der Welt darin erkennt, allerdings in den letzten Wochen und Monaten ein Stück weit abgeschwächt durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die China momentan hat.
Wie sieht's aus mit Taiwan? Das ist ja, also es fällt einem ja schwer, das in diesen Zeiten zu sagen, aber das ist ja der nächste Konflikt, der da schlummert und zu etwas Größerem werden kann. Glauben Sie, dass sich die USA auch hier uneingeschränkt an die Seite von Taiwan stellen wird?
Also ich habe, hin und wieder haben wir die Gelegenheit, mit führenden Regierungsleuten auch mal im Einzelgespräch zu reden, bei einer Reise des Präsidenten zu Gipfeltreffen und so weiter. Und das sind Gespräche, da dürfen Sie hinterher benutzen, was die Ihnen sagen, aber Sie dürfen nicht sagen, wer es Ihnen gesagt hat. Und wenn ich jetzt sage, dass ein hochrangiger Regierungsvertreter am Rande einer Reise Bidens nach Polen mir gesagt hat, auf genau diese Frage, sind die USA bereit, in Sachen Taiwan in den Konflikt zu gehen mit China? Ganz klare Antwort, anders als im Konflikt um die Ukraine, wären die USA bereit, direkt in solch einen Konflikt einzusteigen. Das hat mit zwei Dingen zu tun. Das eine ist natürlich die wirtschaftliche Bedeutung Taiwans an sich. Stichwort Halbleiterproduktion, TSMC ist einer der größten der Welt. Natürlich auch in Europa und USA mittlerweile mit Werken aktiv. Und das zweite ist natürlich das Signal, was es senden würde, wenn man China einfach erlaubt, Taiwan wieder einzuverleiben. Das würde im Grunde genommen das Signal sein, dass das Recht auf Selbstbestimmung, die Durchsetzung von den Grundprinzipien der Charta der Vereinten Nationen halt dann obsolet geworden sind. Und deswegen glaube ich, die beiden Administrationen ist bereit, in militärischen Konflikt mit China zu gehen. Es würde sehr schwierig werden, weil China mittlerweile die stärkste Seestreitkraft der Welt ist. Und das ist auch der Grund, weshalb das, was in der Ukraine passiert, für die USA so wichtig ist. Denn das ist ja der Lackmustest. Wenn Russland erlaubt wird, einfach mal die Hälfte der Ukraine einzuverleiben, ist das ein Signal an China. Genauso das, was in Israel jetzt passiert. Wenn im Grunde genommen es erlaubt ist, alles zu tun in einer Region, auch das wäre ein Signal an China, dass es freie Bahn hätte. Und deswegen legt die US-Regierung momentan Wert darauf, zu zeigen, dass diese Konflikte miteinander verbunden sind und dass die USA und andere, ihre Partner, auch in Europa, alles tun müssen, auch Deutschland, um beispielsweise die Ukraine, um Taiwan, aber auch um Israel zu unterstützen.
Da schließt sich ja ein bisschen der Kreis zum Einstieg in unsere Diskussion. Glauben Sie tatsächlich, dass das so eine übergeordnete, das übergeordnete Narrativ ist, auch für eine gegebenenfalls republikanische Regierung?
Es hängt davon ab, wer in dieser Regierung im Grunde genommen die Macht hat. Viel hängt vom Präsidenten natürlich dann selber ab. Wenn es ein Trumpist wäre, dann werden wir den Rückfall erleben in das, was wir 4 Jahre schon unter Donald Trump hatten. Wenn aber die Partei vielleicht doch noch Selbstreinigungskräfte entfaltet, also bei der Frage der Sprecherwahl im Repräsentantenhaus, werden wir das vielleicht ja sehen, dass die Kräfte, denen an Amerikas Rolle in der Welt liegt, die Reagan-Linie vertreten und sagen, wir müssen im Grunde genommen Vorbild sein für andere, damit die Welt stabil ist, zum Wohle aller. Und nochmal, keine Abstriche daran, dass Amerika auch über all die Jahrzehnte eine Menge falsch gemacht und eine Menge Unheil angerichtet hat in der Welt. Aber wenn die Republikanische Partei diese Selbstheilungskräfte entwickeln könnte, vielleicht wenn sie die nächste Wahl verlieren und sie für die nächste Wahl versuchen müssen, wieder einen neuen Weg zu finden, dann glaube ich, würde eine Republikanische Partei auch wieder für ein positives Amerika stehen können, statt für dieses Rückwärtsgewandte, was wir momentan im Trumpismus erleben.
Dankeschön. Vielleicht auch noch mal ganz kurz ein bisschen kulturelle Aspekte reinbringen. Weil ich jetzt einfach hier jemand vor mir habe, der so unglaublich intensiv auch mit Amerikanern Austausch ist und einfach viel mitbekommt. Wir haben ja in Deutschland so ein bisschen das Problem, dass unser Geschäftsmodell als Staat sehr ins Wanken kommt, weil wir ja die Sicherheit aus den USA eingekauft haben oder genommen haben, die Energie aus Russland, die sehr günstig war, und unsere Produkte wurden gekauft in China. Und alles drei funktioniert ja nicht mehr so gut. Wäre die Lösung für uns vielleicht auch so ein, ich sage jetzt mal, radikaler Pragmatismus, wie wir ihn gerade in den USA sehen? Wäre das was wir lernen können?
Das Zauberwort ist ja Economic Security Strategy. Das, was Ursula von der Leyen, die Europäische Union ja auch postuliert haben und was auch hier in Deutschland einige postulieren und was Amerika gerade vormacht, dass man kann Wirtschaft nicht ohne Sicherheit denken. Und Sicherheit ist nicht nur eine internationale Sicherheit, sondern auch die Sicherheit für die Menschen im Land selber, dass der Staat das macht, was er machen muss, nämlich die Grundbedürfnisse für die Menschen befriedigt. Wenn ich Steuern zahle, wenn ich wählen gehe, dann habe ich ein Recht darauf, dass der Staat für meine Sicherheit sorgt, dass der für die den Erhalt meiner Rechte, meiner Freiheitsrechte sorgt, dass der Staat aber auch dafür sorgt, dass die Rahmenbedingungen für wirtschaftlichen Fortschritt, für selber fortzukommen, gewährleistet sind. Und dazu gehört, in Infrastruktur zu investieren, sich Gedanken zu machen, wie Gesetze und Rahmenbedingungen angepasst werden müssen, damit man sich sicher fühlen kann in diesem Land. Und das, wenn das nicht gegeben ist, dann ist das der fruchtbare Boden für Extremismus und Radikalisierung. Das haben wir in den USA erlebt und erleben es gerade. Und wir erleben es ja auch quer durch Europa und gerade auch in Deutschland. Und wenn das vielleicht ein Lerneffekt wäre, aus dem, was Biden da macht, dafür zu sorgen, dass die Grundbedürfnisse der Menschen wieder befriedigt sind, daraus neue Stärke zu gewinnen. Wenn das abfärbt auf Deutschland, dann wäre das, glaube ich, ein gutes Vorbild, was Amerika da macht.
Ganz bestimmt. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Grundbedürfnisse in den USA und in Europa, vielleicht auch in Deutschland, die gleichen sind? Ich frage deswegen, weil man ja immer wieder in solche Diskussionen reinkommt, wer fordert was vom Staat? Also ich kenne tatsächlich Freunde und Kollegen in den USA, denen geht es wirtschaftlich wirklich nicht gut. Wirklich nicht gut. Aber kein einziger von denen hat auch nur ansatzweise den Anspruch erhoben, dass der Staat für sie irgendeine Leistung tun müsste. Es gibt den großen Wunsch nach einem Arbeitsplatz, aber dahinter steckt ja auch sehr viel der Gedanke, ich möchte gerne für mein Leben selber sorgen können. Ja? Währenddessen man ja hier oft eine Diskussion hat, ich möchte gar nicht bewerten und damit auch gar nicht einordnen, ob das stimmt oder nicht, dass wir hier oft eine Diskussion haben, dass wir so ein Fürsorgeprinzip haben, wo Bürger vielleicht in Europa, vielleicht auch in Deutschland eher in einer Situation sind, wo viel für sie gemacht wird und viel an sie herangetragen wird. Und wenn man so ein unterschiedliches Verständnis hat von Fürsorge oder staatlicher Fürsorge, vielleicht liegt da ja auch eher die Krux drin.
Also ich glaube, das ist meine persönliche Meinung. Der Bürger hat kein Recht auf ein rundum sorglos Versorgungspaket. Weder in den USA noch in Deutschland noch anderswo. Aber er hat ein Recht darauf, dass der Staat bestimmte Rahmenbedingungen schafft. Und wenn beispielsweise Stichwort Digitalisierung, Stichwort Verkehr, wenn die Infrastruktur im Land in einem Zustand ist oder auch die Industriebasis im Land in einem Zustand ist, dass diese Grundversorgung nicht mehr gewährleistet ist. Ich meine, wenn Autobahnbrücken, eine Autobahntrasse, die fürs Sauerland lebensnotwendig ist, für die kleinen mittelständischen Unternehmen und auch für die großen Unternehmen unverzichtbar ist, wenn das nicht schnell repariert wird, in Ordnung gebracht wird oder frühzeitig investiert wird, wenn in Bahnsysteme, in Digitalisierung eben nicht frühzeitig investiert wird, dann wird der Staat seinem Auftrag nicht gerecht. Und wenn dieser Teil dessen, was der Staat tun muss, erledigt würde, wenn man da vorankäme, dann glaube ich, würde es für die Bürger genügend wieder Zufriedenheit geben, sodass auf dieser Unzufriedenheit, die wir derzeit haben, Radikalisierung und Extremismus, auch extremistische Parteien, die in Deutschland sehr stark geworden sind in den letzten Jahren, keine Chance mehr hätten. Und dafür ist kein Rundum-Sorglos-Paket notwendig, sondern nur die Schaffung der Rahmenbedingungen, dass eben für die Menschen mit ihrer Leistung auch Zukunftsperspektiven möglich sind.
Das heißt, und das muss dann auch schon das Ende der Diskussion sein, leider, aber in die Hände spucken auf allen Ebenen, das ist vielleicht was, was wir tatsächlich aus den USA hier ein bisschen importieren können.
Ja, und dabei eben bereit sein, natürlich Kompromisse zu schließen, aber ein Stück weit weg von Ideologie, sondern sich Gedanken machen, eine Vision entwickeln, daraus eine Strategie ableiten und dann die gemeinsamen entsprechenden Maßnahmen beschließen. Und man hat das Gefühl, dass wir in der Politik in Deutschland in den letzten Jahren sehr unterwegs sind nach, wir reagieren auf das, was gerade passiert, statt uns zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin und die entsprechende Strategie zu entwickeln.
Herr Thewissen, vielen, vielen Dank. Das war schon das Schlusswort. Vielen Dank dafür. Das war eine ausgesprochen interessante Diskussion mit Ihnen. Es sollten wir wiederholen, gerne im nächsten Jahr. Mal schauen, ob das klappt. Aber danke an dieser Stelle.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de.